So, viele kennen mich ja schon. Ich bin die Christine, bin 41 Jahre alt, verheiratet mit Thomas seit 5 Jahren, 4,5 Jahre jetzt, ja. Und ich will also jetzt heute von meinem Leben erzählen und wie ich Jesus kennengelernt habe und überhaupt, wie alles angefangen hat. Es ist so, ich war also 17 Jahre alt. Und da habe ich am Hals so einen Knoten gespürt und habe das also im Schwimmbad, dass mir das auffällt, dass es so dick ist im Hals, und hatte dann ein paar Tage später hatte ich erst die Gürtelrose gekriegt. Das ist wie so ein Ausschlag am Rücken, und dann musste ich dann zum Arzt, und der hat gesagt, dass es ungewöhnlich ist, wenn man mit 17 eine Gürtelrose und ich dann war dann froh, dass Freitag war, dass ich noch das Wochenende gehabt habe. Und dann bin ich mit meiner Mutter montags dann auf Heidelberg in die Uniklinik. Ja, und die haben mich dann untersucht und haben also alles, Blut und Ultraschall und Röntgen und alles gemacht. Und da waren wir dann im Untersuchungszimmer. Also ich war mit dem Arzt, meine Mutter war auch mit drin, und wie er dann fertig war mit allem, mit Abtaste, und ist er rausgegangen und hat dann zu mir gesagt, ich könnte mich wieder anziehen, und die sind dann rausgegangen und ich habe mich dann angezogen und ich habe dann gedacht, oh, ich ziehe mich jetzt mal ganz schnell an, falls die raus doch irgendwas sagen, weil ich das unbedingt mitkriegen will. Ich rucki zucki schnell angezogen und raus, und dann hat der Arzt mit dem Rücken zu mir gestanden, der hat mich also nicht gesehen gehabt. Und meine Mutter hat mit dem Gesicht zu mir, und sie hat gesehen, dass ich rausgekommen bin, aber er hat ja gerade gesprochen gehabt. Und dann hat er gesagt, ja, ihre Tochter, die hat Lymphdrüsekrebs. Und das nennt sich Morbus Hodgkin, und das ist so eine Art Lymphdrüsekrebs. Und also wir haben dann ich habe eigentlich gar nicht so richtig realisiert, was. Meine Mutter war total geschockt. Und ja, ich muss sofort da bleiben. Also ich kann nicht mehr nach Hause gehen. Und dann habe ich gesagt, wir haben überhaupt nichts dabei. Und ja, auf jeden Fall bin ich dann doch noch nach Hause. Bis zum nächsten Morgen musste ich wieder dann in der Klinik sein. Und wir sind dann mit dem Zug nach Hause gefahren. Und ich habe dann Jahre später, hat meine Mutter zu mir gesagt, ich hätte an dem Tag gesagt, Mami, schmeißen uns doch unter Auto. Also ich selbst habe es ganz vergessen gehabt, aber wie es meine Mutter dann gesagt hat, ist mir es auch wieder eingefallen, es stimmt. Ich war dann so verzweifelt, und ja, dann am nächsten Tag sind wir dann in die Klinik, also bin ich dann stationär, und dann ist es losgegangen. Also alles mögliche, Knochenmark, so Stanze, da kriegt man Knochen hinten aus dem Rücken rausgenommen, dann literweise Blut ist mir also vorgekommen, haben die mir entfernt, und sie haben gesagt, ich müsste gleich in die Chirurgie, dann habe ich den Knoten da oben entfernt gekriegt, also OP, und dann haben sie gesagt, wir müssen die Milz noch entfernen, also ich habe mich gerade erholt gehabt von der Operation am Hals, und haben gesagt, die Milz muss entfernt werden, weil die Milz ist so ein Organ, wo das dann ja, es hängt halt mit dem Immunsystem zusammen, und die ist oft befallen. Und damals haben die vorsichtshalber noch das dann gemacht, haben sie rausgeholt, entfernt. Und dann habe ich Bestrahlung gekriegt. Und ich war auch damals noch in der Schule, also ich habe gerade die mittlere Reife gemacht. Und da war ich halt oft nicht da gewesen. Dann war halt oft nicht im Unterricht. Habe aber trotzdem noch die Schule dann auch beendet und habe es auch geschafft gehabt. Trotz dem viele krank sein. Und die Bestrahlung habe ich ganz gut hinter mich gekriegt. Und ich habe damals mit meinen Freunden, habe ich schon gesagt, es gibt Gott nicht. Also für mich war das vollkommen klar. Also Gott gibt es nicht. Und dass er sowas zulässt, das war dann die Bestätigung. Also, dass es Gott nicht gibt. Und hat mir keine weitere Gedanken gemacht. Ich war katholisch, also katholisch erzogen, und bei uns in der Familie war viel mit so Maria, und ja, alles möglich mit Maria. Und da gibt es auch, wo wir gewohnt haben, ist nicht weit der Maria-Rose-Berg, wo man auch, wo meine Mutter oft war und Oma und Tante und so. Aber ich wollte mich da voll, ich wollte davon nichts wissen. Und das war für mich Glaube und Gott. Und das, nee, also wollte ich nichts von wissen. Hab also dann, war es auch gut, war ich gesund und habe dann mein Bürokaufmann Lehre angefangen. Und dann ist mir immer schlechter gegangen und habe auch so Ausschlag gekriegt und richtig aufgeschwollen, ganz dicke Lippe, und bin dann in die Hautklinik auf Heidelberg gekommen. Und die haben mich untersucht und haben, das ist nicht normal. Und ich habe mir schon gedacht, irgendwie kommt mir das komisch vor. Die haben mich dann wirklich auf den Kopf gestellt, wochenlang, und haben dann beim Lungenröntgen, komischerweise hat es so lange gedauert, ich weiß auch nicht warum, haben sie dann einen Schaden festgestellt in der Lunge. Und dann bin ich in die Thoraxklinik, das ist auch in Heidelberg, in Rohrbach, und habe dort den linken unteren Lungenlappen entfernt bekommen. Weil der ja befallen ist, und weil ich so jung war, haben die dann gleich das Ganze entfernt. Und da war auch evangelische Pfarrerin damals, und die hat dann zu mir gesagt, dass es Jesus gibt. Ich dachte ihm, ich habe gesagt, ja, es kann nicht sein, da hätte er mir, dann wäre das nicht schon wiedergekommen. Ne? Da weiß ich, dass das Kreuz im Zimmer gehangen hat, auf der anderen Seite. Und dann hat sie gesagt, ich soll mal mir das Kreuz anschauen. Und dann habe ich gesagt, ja, und was soll ich jetzt? Ja, ob ich das wollte, dass Jesus dort ans Kreuz geht. Da habe ich gesagt, nee. Nee, also so gehässig und so fies und so gemein. Nee, so bin ich. Das würde ich nie wollen, dass jemand so leiden muss. Und dann hat sie gesagt, wieso ich ihm unterstellen würde, dass er mich so leiden lassen würde. Komm, halt, das passt, ist das Evangelisation? Oder? Also ich würde es jetzt nicht unbedingt so nennen. Aber ich habe angefangen, mir Gedanken zu machen. Und dann weiß ich auch, dass ich mit meiner Mutter das erste Mal dort im Gottesdienst war. Und da war auch Abendmahl, aber da uns war das verboten, wir durften da ja nicht teilnehmen. Und dann haben wir hinten in der letzten Reihe gesessen und da hat sie uns sogar noch aufgefordert. Aber wir haben uns nicht getraut, meine Mutter und ich. Aber ab dem Zeitpunkt habe ich gedacht, Jesus gibt es, glaube ich, doch. Also irgendwie ist da was dran. Da war auch ein älterer Mann, der hat oft gebetet, und dann habe ich irgendwie bewundert. Der war schon, ich glaube, 75 oder 80, und der ist auch operiert. Und der war irgendwie ganz anders, wie es bei mir war. Ich habe so Angst gehabt und es war schlimm. Also ich war dann 5 Wochen drin. Also so Lunge-OP ist schon, man kriegt also vorher schon Krankengymnastik, dass man es atmen lernt, dass wenn man operiert ist, dass man entsprechend dann in die andere Seite, also ich dann in die rechte Seite, reinatmen kann. Das lernt man also vorher schon. Man kann nicht in die Klinik und wird klar operiert, das geht nicht, weißt du was. Man muss da vorbereitet sein auf das danach. Ne? Und da war ich dann 5 Wochen drin. Und das Schlimmste war dann noch deine 5 Wochen, jetzt muss ich Chemo kriegen. Also Chemo, das geht nicht mehr. Chemotherapie ist halt, das war ganz hart. Da kriegt man halt Medikamente, Infusionen, Tablette, alles. Und die haben das damals in der Klinik ambulant gemacht. Also man ist hingefahren, man hat das alles gekriegt, die ganze Spritze, und ist dann kurz geblieben und dann ist man nach Hause gefahren, weil man es irgendwie noch geschafft hat. Also ich habe es irgendwie noch geschafft. Das erste Mal bin ich durchgetreten, bin durch Heidelberg gerannt, habe eine Nebenwirkung gehabt von meinem Medikament. Also und ab dem Zeitpunkt habe ich Angst gekriegt. Also Angst. Also richtige Angst. So. Angst, das kann ich nicht beschreiben. Das, ist schwer zu beschreiben. Die Ärzte haben gesagt, ich habe auch später einen Bericht gelesen, es ist nicht normal, wie ich mich verhalte. Ich würde schon erbrechen, wenn ich komme, bevor ich zu der Chemo überhaupt komme, würde ich schon erbrechen und es wäre nicht normal. Damals hat man von Psychotherapie, das war ja 1982, dann 83, da hat man da noch gar nichts gehört. Psychosozialer Dienst wie heute, das hat es gar nicht gegeben. Und jedenfalls, die haben mich dann hingestellt, wie als ob ich nicht, wie, als ob ich irgendwie was abhitte oder, ja. Die Ängste waren schlimmer wie alles andere. Und das musste ich 12 Mal war geplant, 11 Mal mitmachen. Die letzte ist dann abgesagt worden, aber 11 Mal musste ich dort zu dieser Therapie. Und da das Übelkeitsmedikament bei mir dann so extrem gewirkt hat, also umgekehrt, konnten sie mir es nicht mehr geben. Also es war, habe es nicht vertragen. Und dann habe ich die ganze 10 Chemos noch ohne Übelkeitsmedikament über mich ergehen lassen müssen. Was halt also unmöglich ist. Das hält man nicht aus. Habe also 50, 100 Mal am Tag erbrochen. Ich bin dann daheim auf die Toilette gelaufen. Im Laufe musste ich was haben, dass ich brechen kann. Also das war dann schon so, da ist dann nur noch, ist also nichts mehr gekommen. Ich habe nichts mehr im Magen gehabt. Und das ging dann halt ein halbes Jahr lang. Also es muss sein, die Haare. Ich hatte damals ganz lange Haare. Und habe schon Angst gehabt, dass ich die verliere. Ich habe da Bilder dabei, um das auch klar zu verdeutlichen, dass man mal das glaubt, weil es glaubt keiner. Also man kann sich das nicht vorstellen, wenn man mich jetzt so sieht, dass das alles wahr ist. Und deswegen habe ich mir Bilder ausgedruckt. Und da sieht man mich dann vor der Therapie mit der langen Haare und dann während der Therapie. Und die gebe ich jetzt gerade mal. Markus, gebe ich das gerade mal so an. Und die andere mache ich dann später, ja. Weil ich dann nach dieser Therapie war alles gut. War alles gut, aber ich habe an Gott, ja. Ich habe nicht mehr so geleugnet wie früher, dass ich gesagt habe, es gibt Gott nicht, Jesus gibt es nicht, das habe ich nicht mehr gesagt. Aber ich habe auch jetzt nicht gebetet oder war auch in keiner Gemeinde oder habe nicht so gesucht, habe einfach ihn nicht mehr so geleugnet. Und da war ich also 8 Jahre, ja, von 7, 8 Jahren war ich dann gesund, wo nichts war. Ich habe mein Lehrjahr abgeschlossen gehabt, habe gearbeitet, immer voll gearbeitet und bis ich dann 1991 war das, hatte ich Lungenblute gekriegt. Ich habe also gehustet und da ist Blut gekommen. Und das war, ich bin immer weiser, weil ich war ganz blass, keine Lippe gehabt und habe immer mehr abgenommen. Und irgendwann musste ich dann doch wieder auf Heidelberg. Ich wollte eigentlich nicht drüber gehen. Aber ich habe schon gedacht, es ist wieder was. Weil hier die Lungen, habe gedacht, das ist wieder Metastase. Und dass also wieder was aufgetreten ist. Und das war also dann Lungenentzündung, wo ich gehabt habe. Haben die gesagt, es wäre Lungenentzündung. War auch mit dabei. Aber die Lungenentzündung ist dann durch die Therapie weggegangen, durch Antibiotika und so. Aber das Lungenblut ist geblieben. Da war ich 5 Wochen im Krankenhaus und die haben nichts gefunden. Die haben, also, was es so sein könnte. Und dann haben die mich entlassen, obwohl es noch geblutet gehabt hat. Aber ich war so ein bisschen aufgebaut, aber weil ich einen Krankenhauskoller gehabt habe und so ohne Ängste gelitten habe, durfte ich dann nach Hause und habe dann in Bad Dürkheim, ein paar Wochen ist es ganz gut gegangen, aber das hat einfach nicht aufgehört und dann, da ich ja genug Blutkonserve gekriegt habe, hatte ich erstmal Blut gehabt. Aber wenn man immer mehr blutet, dann geht es ja wieder weg. Die rote Blutkörperchen, die halten ja nur eine gewisse, ich glaube 4 Wochen oder so. Die haben nur eine gewisse Lebensdauer. Und dann musste ich notfallmäßig nach Dürkheim ins Krankenhaus. Und zwar in die innere Abteilung. Und da war ein Chefarzt. Ja, der Chefarzt. Der ist dann, habe ich untersucht und der ist immer abends nochmal gekommen und hat mir dann gesagt, ich würde mich zu arg an Menschen festhalten, also zu arg an meiner Mutter, an meinem damaligen Freund und meine Ängste und ich müsste auf Jesus gucken. Und da hat sich gut angehört, das hat sich alles ganz toll angehört. So. Aber ich habe, wie meint er das, ich soll auf Jesus gucken, ich habe das nicht. Der kam 4 Wochen lang jeden Abend, so um 6:30 bis um 8, halb, dreiviertel Stunde, Stunde sogar, und hat mir von Jesus erzählt. Und das war der Chef persönlich, also. Das war alles gut, was er gesagt hat, und ich bin ins Nachdenken gekommen. Ich bin wirklich ins Nachdenken gekommen. Er hat mir dann, so wie er behandelt hat, mit Cortison, das sieht auch auf dem Ende Bild, war ich dann ziemlich aufgeschwemmt und das Lungenblut ist weggegangen. Also, es war ein sehr guter Aufenthalt, muss ich sagen. Aber ich, naja, habe mir das alles immer angehört, aber habe gedacht, ja gut für den Mann, dass er so klar bekommt und das ist gut. Und ich habe gedacht, ja, irgendwie mir nicht, auch wieder nicht weiter Gedanken gemacht. Heute frage ich mich, was ist da in mir vorgegangen? Ich verstehe das nicht. Dass man so drin hängt und er sagt, wo ich Hilfe kriege und ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich entlassen worden und war wieder alles gut. Und habe jetzt gedacht, wirklich, es ist jetzt Ruhe. Also, es war ja der Krebs nicht und jetzt ist auch gut. Ja, war aber nur ein paar Jahre so, bis ich dann, es war 1997, habe ich in der rechten Brust habe ich einen Knoten gespürt. Einfach abends vom Spiegel. Ich war im Fitnessstudio genau an dem Abend. Und da habe ich so Übungen gemacht und da hat es so gezogen. Denke ich, was ist das? Habe ich zu viel trainiert? Habe ich zu viel Gewicht drauf gemacht? Und dann war das wie so ein Stich. Und da habe ich abends geguckt, ob ich mir irgendwie was verzerrt habe. Aber das ist doch komisch. In der Brust kann man sich doch nichts verzerren. Also, und ich taste ab, Eingriff und habe ihn in der Hand. Nächsten Morgen zum Arzt. Ja, hat er sofort Biopsie, Flüssigkeit rausgezogen, eingeschickt. Ich bin dann arbeiten gegangen. Zwei, drei Tage später hat er in die Firma angerufen und hat gesagt, es tut mir leid, es ist bösartig. Es ist Brustmammakarzinom, Brustkrebs. Und ich bin dann zusammengebrochen im Betrieb, also bei uns im Geschäft. Und dann hat jemand meinen Freund angerufen, dass er mich abholen soll. Und dann musste ich ja ins Krankenhaus. Am nächsten Tag war ich schon im Krankenhaus drin. Operation, alles schon geplant, für die Knoten zu entfernen. Und dann habe ich die Operation, ist der Knoten entfernt worden. Und dann habe ich gerade nur ein paar Tage Erholung und dann musste da die Lymphknoten müssen dann auch entfernt werden bei Brustkrebs. Man weiß nicht, ob die befallen sind. Da sind die auch entfernt worden. Und am gleichen Tag, wie die OP war, haben die dann zu mir gesagt, wir müssen jetzt anfangen mit der Chemo. Dann habe ich mich, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben geweigert, was zu machen. Ich habe gesagt, nee. Also, wann habe ich jetzt nicht meine Narkose ausschlafen lassen? Ohne mich, ich lasse das, so geht es nicht, morgen. Ja gut, dann haben sie es akzeptiert und haben einen Tag später angefangen. Aber ich habe so eine Ängste gelitten, dass ich gesagt habe, ich kann mir die Chemo nicht mehr geben, es geht nicht. Also Angstzustände. Ich habe auch vorher schon, wo ich vor lauter Angst nicht mehr aus dem Haus gekannt habe. Also richtige Beklemmungen und alles hat mich so zusammengedrückt, alles so ein riesen Loch und klar, jeder hat gedacht, ja, das ist Verständnis gehabt, weil Angst vor der Krankheit, das ist normal, aber so Angst, wie stellten die sich da? Und habe ich schon immer, ja, nicht so den Zuspruch gekriegt. Und jedenfalls haben sie dann am nächsten Tag angefangen und ich habe darum gebeten, dass sie einen Therapeut holen. Und zwar hatte ich damals gerade Psychotherapie gemacht. Und dann ist mein Therapeut mal ins Krankenhaus gekommen und hat dann zu mir gesagt, wie ich das am besten mache, wie ich damit umgehe, dass das Medikament reinläuft und dass mir das ja hilft und nicht gleich so dagegen gehe. Jedenfalls an dem Tag, ich habe gesagt, ich schaffe das nicht. Damals war mein Freund dabei, meine Mutter war im Zimmer, da haben wir so gelesen, die haben dann gelesen und abgewechselt. Mein Bruder ist ab und zu mal gekommen, aber meine Schwägerin war mal da, hat gesagt, das ist normal, dass du so Angst hast, du musst allein durch. Und da habe ich echt recht eine Panikattacke gekriegt, also es war richtig Panik. Und dann haben die gesagt, die müssen mir was zum Beruhigen geben. Dann habe ich gesagt, dafür habe ich noch mehr Angst, dass ich dann nicht so richtig bei mir bin und so. Und dann ist eine Ärztin gekommen und dann hat die zu mir gesagt, ich kann beten. Ich soll doch einfach mal zu Jesus beten und soll ihn bitten, dass er mir doch hilft, was ich machen soll. Und in der Nacht habe ich 14 Stunden auf der rechten Seite so gelegen, während der Chemo, und habe mich 14 Stunden nicht bewegt. Am Tag bis 5, 6, 7, 8 Uhr abends, ne? Das war in 12 Stunden nicht bewegt. Oder 14 Stunden, also es war ganz schlimm. Weil ich habe Angst, wenn ich mich einen Millimeter links drehe, wird es noch schlimmer. Oder irgendwie. Und da ist dann die Ärztin, die hat zu mir gesagt, da habe ich gedacht, kann ich ja mal machen, kann ich ja mal beten. Vielleicht hat es einen Wert, vielleicht ist irgendwie was, vielleicht doch was da. Was willst du denn jetzt noch, habe ich mal gesagt. Du bist so unten, du bist so fertig, ich wollte sterben. Warum soll ich nicht beten? Also gedacht, ja, mache ich das. Und dann habe ich ein Bett gelegen und habe gebetet. Und ich sagte, Herr Jesus, oder ich weiß nicht, ich habe gesagt, wenn es dich wirklich gibt, helf mir doch, dass ich das schaffe. Dass ich die Nacht überlebe. Dass ich nur die Nacht überlebe, dass es morgen einiger, dass es geht. Und helf mir gegen die Angst, dass ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Und habe dann nach dem Gebet bin ich eingeschlafen, ich war in zwei riesen Händen, so, ich war da wirklich drin gelegen, also es war jetzt nicht, also die waren riesig groß, es war kein Bett, es waren so zwei Hände und da war ich drin, das war wirklich so, also das jetzt vielleicht jetzt komisch, auch, aber es war wirklich so. War ich drin gelegen. Da habe ich geschlafen dann, bis am nächsten Morgen. Und dann bin ich aufgewacht und da habe ich, glaube ich, gesagt, jetzt wird irgendwas anders. Da habe ich gesagt, mein Leben wird jetzt anders, das geht nicht mehr so weiter. Ich habe gewusst, wenn ich da rauskomme und auch, weil er mir da geholfen hat, dass ich da mein Leben ändere. Ich habe aber nicht gewusst, was ist denn das so? Da ist keiner gekommen und gesagt, willst du jetzt dein Leben Jesus übergeben? Oder ich weiß nicht, das war nicht der Fall. Mein Chef hat mich, wo ich geschafft habe, hat mich besucht. Und ich habe gewusst, dass der Mann, der war, ja, da haben sie immer gelacht über den, der hat eine Kirche im Keller und der betet und der hat, die Angestellten haben sich immer über den lustig gemacht. Ich habe mich so ganz gut mit verstanden, aber es ist schon komisch, wenn einer Cash im Keller hat. Also. Gut. Der ist gekommen. Und dann habe ich ihm das erzählt, dass die Ärztin das zu mir gesagt hat. Und dann hat er so ein Dach dabei gehabt. Und dann habe ich gesagt, was haben Sie denn da drin? Und dann hat er mir was mitgebracht. Und zwar, er hat gesagt, ich wollte es Ihnen geben, wenn Sie es auch wollen. Also nicht, ich wollte es Ihnen nicht aufdrängen. Von Peter Hane war da ein bisschen drin, Leid, warum lässt Gott das zu? Und das hat er mir dann gegeben und ich habe angefangen drin zu lesen. Und das war dann wirklich das, was ich gebraucht habe. Hat alles da im Antwort drin gestanden und alles das, was auch die Ärztin gesagt hat, war einfach super. dass Jesus da ist und dass er nicht, dass nicht er mich bestraft jetzt, also ständig mich bestraft, dass ich irgendwie was falsch gemacht habe oder dass einfach so schlimme Sachen passieren auf der Welt, schlimme Krankheiten und Kriege. Vielleicht kennt jemand das Bischel von Peter Hane, das ist wirklich sehr gut. Und jedenfalls habe ich ja dann noch 6 Wochen Bestrahlung gekriegt. Und dann bin ich jeden Tag nach Ludwigshafen in die Strahlenklinik gefahren. Bin ich also mit meiner Mutter. Und da musste ich in den Strahlenbunker, also in den Raum da wieder rein. Den habe ich ja schon gekannt. Mit so riesen dicken Türen. Ne? Und da habe ich aber auch wieder Angst gehabt. Also, ich habe dann gedacht, ja, wenn man Jesus so, habe ich ja die Erfahrung gemacht, wenn man Jesus da geholfen hat, dann kann ich jetzt wieder beten. Also habe ich immer irgendwie was, wo ich in der Hand habe, habe ich mir damals gesagt, wo man dann hilft. Und dann bin ich dann in den Raum neu. Und dann hat die Schwester dann mich da ausgerichtet und alles so eingestellt. Und dann hat sie mit mir gesprochen, da habe ich gesagt, ich bin ja nicht allein, habe ich gesagt. Nur gesagt, doch, ich muss jetzt raus. Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß. Aber Jesus ist bei mir dahin, weil der bleibt da. Ihr alle müssen raus. Kennst du? Aber Jesus ist in dem Bestrahlungsbunker mit drin. Und es war wirklich so. Er war da drin, mit mir. Und deswegen habe ich es auch geschafft, 35 Monate neu zu gehen. Aber mit jemandem, wo ich habe Platzangst, ich habe im Fahrstuhl oder wo es eng ist, wo ich nicht gleich rauskomme, habe ich leider schon eine Platzangst. Und dann könnt ihr es euch vielleicht vorstellen, in so einem Strahlenbunker, das kann man vergessen, da kommt man nicht raus. Die Wände sind Meter dick. Da sind nur Kameras drin. Und ich kann nicht sagen, ich will jetzt gerade mal raus, wenn diese, ich darf mich nicht mal einen Millimeter bewegen. Kein Millimeter. Weil man ist angemalt, angezeichnet, wo die Bestrahlung hin soll. Und man darf sich nicht bewegen. Eine falsche Bewegung. Und es kann irgendwas bestrahlt werden. Man kann daran sterben oder später Brüche oder irgendwas kriegen. Also, da war er da und hat mich gehalten und hat mich bewahrt, davor, dass ich nicht in die Panik neu komme. Ich war damals mit meinem Mann, habe zusammengelebt, mit meinem Freund damals, und habe mit ihm 10 Jahre zusammengelebt. Und wir haben uns, ganz gut verstanden. Aber es war nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, wir heiraten oder, ja, wir waren einfach so zusammen gewohnt und, ja, aber irgendwie habe ich dann gemerkt, das muss ich zuerst sagen. Am letzten Tag von der Bestrahlung, also wie die Bestrahlung rum war, und am nächsten Tag bin ich in die Stadt gegangen. Habe ich gesagt, jetzt bin ich frei, habe ich alles hinter mir, jetzt kann ich mich echt mal erholen. Und dann ist mir an dem Tag zufälligerweise die Frau von dem Chef, also der Abteilungsleiter, mein Chef, der, wo im Krankenhaus mir das Büchlein gebracht hat, habe ich die Frau getroffen. Und die lädt mich ein auf den Hauskreis, also von ihrer Gemeinde. Die haben mir die komische Kirche da im Keller gehabt. Später habe ich dann rausgefunden, es war Baptistengemeinde in Bad Dürkheim. Und die haben halt noch keine Räume gehabt. Und da war der Gottesdienst doch im Keller bei denen. Und die hat mich zum Hauskreis eingeladen und bin ich dann mitgegangen. Und das war das erste Mal überhaupt im Hauskreis. Und ich habe gedacht, das ist wirklich toll. Die beten so frei, habe ich überhaupt nicht gekannt. Das war für mich ganz fremd. Und hat also keiner aber irgendwie was gesagt, dass ich da mit jemandem, mit Mann zusammenlebe und das kann ich doch nicht machen oder so. Also keiner irgendwie was. Oder sie hätten sie sich nicht getraut, was zu sagen, weil ich war doch ziemlich, also ich habe mir nichts gefallen gelassen. Jedenfalls, irgendwann ist das von ganz allein gekommen. Ich habe gedacht, irgendwie ist es nicht richtig. Das, das ist nicht gut, dass ich mit dem Mann zusammenbleibe. Und habe gemerkt, ich bleibe eigentlich nur mit zusammen, weil ich Angst habe, allein zu sein. Also allein zu sein, um wieder krank zu werden. Um dann ganz allein dort zu stehen, habe ich gedacht. Aber es war jetzt so, dass ich nicht mehr allein war. Das war das Gute. Habe das gemerkt und habe dann gebeten, habe gesagt, wenn du willst, dass ich mich von dem Mann trenne, dann musst du mir aber auch helfen, dass ich nicht mehr krank werde. Du musst mir helfen, dass ich die Wohnung allein, ich will nicht mehr heimziehen zu meinen Eltern, dass ich die Wohnung packe und dass ich auch genug Geld verdiene. Das ist, dass ich gut weiterleben kann. Und das ist alles toll, ne? Und dann habe ich zum gesagt, ich sag, du, also wir haben uns dann getrennt. Und er hat dann sich eine Wohnung gesucht, ist aber noch hat sich noch über 2-3 Wochen hingezogen, hat sich eine Wohnung gesucht und hat auch ganz schnell eine Wohnung gekriegt, also super. Nur hat sich schon um Möbel gekümmert und wir haben ein freundschaftliches Verhältnis gehabt, also nicht irgendwie Streit oder böse, also uns wirklich gut verstanden. Und habe dann einen Nachsorgetermin gehabt beim Frauenarzt und so, und der hat mich dann untersucht und was festgestellt. Im Unterleib was festgestellt und ich müsste sofort ins Krankenhaus. Dann habe ich aber gebetet, das könnt ihr euch vorstellen, habe ich gesagt, was soll das jetzt? Jetzt kommt bestimmt als nächstes mein Gehalt langt nicht oder so. Oder die Wohnung verliere ich, wenn er auszieht oder irgendwas. Jedenfalls das Schlimmste, was passieren könnte, das ist so jetzt dann passiert, dass ich wieder krank war. Und er hat die Wohnung schon gehabt. Und da habe ich gedacht, so geht es aber auch nicht. Der Herr Jesus, du bist bei mir, jetzt verlasse ich mich ganz drauf. Ist mir egal, ich verlasse mich 100%ig drauf. Bin ins Krankenhaus und da war auch wieder die gleiche Ärztin, die mit dem Brustkrebs, die war jetzt alle dort gewesen. Und dann habe ich ganz normale Vorbereitung, alles im OP, im Vorbereitungsraum. Ich habe keine Spritz gewollt, weil ich will das nicht, will keine Beruhigungsspritz. Sie wirkt bei mir eh umgekehrt. Und dann war ich durch die Schleuse durch, in diesen kalten OP, bin ich angeschnallt worden. Ich war noch voll bei mir. Die haben mir die Dinge gelegt und dann um mich rum das ganze Personal. Dann habe ich gesagt, darf ich beten? Die hätten das sehen sollen. Die haben alle, ja natürlich, die Ärztin war neben dran gestanden. Dann habe ich sie gefragt, wollen sie mit mir beten? Dann hat sie ganz beschämt zu Boden geguckt. Und dann war mir egal. Und dann habe ich gesagt, zum Anästhesist habe ich gesagt, Herr Dr. Zobel heißt er, glaube ich, sind Sie Christ? Dann hat er noch zu mir gesagt, aber Frau Leupert, natürlich bin ich Christ, wir sind doch hier in einem evangelischen Krankenhaus. So richtig. Und der Oberarzt hat mich operiert, also der Chef von der Gyn, und dann, also Anästhesist, Oberarzt, die Ärztin war noch dabei, dann zwei Pfleger und noch so Frauen, wo, ich weiß nicht, was die gemacht hat, ach, nochmal was ausgerichtet und Sachen gebraucht, also es war alles voll. Und dann haben die alle ihre Sachen liegen lassen und ich habe gebetet. Und dann, wie ich dann fertig war, wie ich dann Amen gesagt habe, dann der Anästhesist hat, dürfen wir jetzt anfangen? Dann habe ich gesagt, ja. Und dann haben sie, dann war die Narkose drin und auf einmal höre ich, wie jemand sagt, Herr Jesus, super, du bist da, Herr Jesus, du lebst und dich gibt's und danke, dass du da warst und ich liebe dich über alles. Und denke ich, wer merkst du, das war ich? Ja, ich war im Aufwachraum, da kommt so ein Mann her, denke ich, Und dann sagt er, darf ich Sie mal fragen, Sie beten so laut, sind Sie gläubig? Dann habe ich gesagt, ja, Jesus lebt und er war geholfen. Und dann fängt er und sagt, ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Und das fand ich super, deswegen bin ich sofort hergekommen. Und er gehörte zu den 7-Tags-Adventisten in Leistadt. Und er war dort Pfleger im Wachraum. Und ich war dann topfit und da habe ich dann nur gehört, dass er auf die Station angerufen hat und hat gesagt, warum holt niemand die Frau Leubert ab? Die sitzt hier und betet laut und ist fit. Ne? Und die haben mich dann abgeholt und ist jedenfalls durchs ganze Krankenhaus gegangen, dass ich vor der OP mir erlaubt habe, Dr. Zobel und Dr. Wilkens zu fragen, ob er Christ ist und dass ich halt gebetet habe laut. Das ist und fand natürlich, habe ich dann später von der Ärztin alles noch zugetragen gekriegt, ne, was da im Haus rumgegangen ist. Also es war ganz toll. Dann war ich im Zimmer drauf, es war noch am gleichen Tag, dann ist die Frau von meinem Chef, die ist gekommen, die Birgit, und hat mich gleich besucht. Und da weiß ich noch, da haben wir dann Lieder gesungen. Aus unserem Liederbuch haben wir noch ja, so Lobpreislieder gesungen mit zwei. Im Zimmer, nach der OP. Und ich habe noch nicht gewusst, was ist es? Was kommt jetzt raus? Ist aber rausgekommen, dass das nur so Vorstufe war, was öfters mal vorkommen kann. Das ist dann entfernt worden, ist also nicht. Das kommt häufig vor, diese so Vorstufe von Krebs. Also, da machen die so eine Konisation, nennt sich das. Also, ist nichts Großartiges. Und da war ich ein paar Tage dann drin, bin dann entlassen worden und an dem Tag hat mein Freund die Wohnung, also hat die Beziehung kennen. Ist an dem Tag, in der Stunde, wo ich dann, ich habe mich nicht von ihm abholen lassen, extra nicht. Meine Freundin, also die hat mich dann nach Hause gefahren. Also er hat mich nicht geholt und nichts. Und ist dann ausgezogen. Wie das raus war, mir ist richtig gut gegangen. Also mir ist gut gegangen und ich habe keine Angst gehabt. Ich habe dann gedacht, war alles gut. Und, ah ja, mein Gehalt hat dann auch gestimmt. Also es war nicht, wenn ich oder irgendwie, dass ich sage, ich habe die Stunde, meine Arbeitsstunde runtergeschraubt gehabt. Und da habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass es vielleicht nicht reicht. Aber es war alles, da hat Jesus gesagt und es war gut. Also, ja, in der Gemeinde war ich ja dann. In der Baptistengemeinde in Dürkheim und habe das erste Mal in meinem Leben allein gelebt, weil ich habe schon mehrere Freunde gehabt in meinem Leben. Habe ja auch damals natürlich nichts Schlimmes drin gefunden, dass ich Freunde habe. Also ich habe vorher mit jemand über 3 Jahre zusammen gelebt. Da war ich 19, nichts dabei gedacht. Das ist nicht gut gegangen, dann bin ich nach Hause gezogen und dann mit dem 10 Jahre zusammengelebt. Und das war ich das erste Mal allein. Aber es war sehr gut. Und ich habe gedacht, jetzt kann ich auch so leben und es ist okay. Ja, habe ich gedacht. Jedenfalls war ich in dem Gottesdienst sonntags. Dann kommt so ein Mann rein. Denke ich, also geht die Tür auf, denke ich. Ich weiß nicht, aber habe ich mich verliebt? Da geht die Tür auf und ich verliebe mich in einen Mensch, was ich also von mir noch nie, also es gibt es gar nicht, dass ich das. Und die Birgit sitzt nebenan, ich, oh Birgit, der ist so goldig. Das sagt sie, ja. Und nur, dass ich völlig hinguckt und, ja gut, er war schon dick, ne, also gut beisammen. Und er so, oh, da ist so, oh, da ist so Gold, ich gucke mal. Und dann hat er so ein Gitter ausgepackt. Sie hat noch gesagt, oh, das sieht aber aus wie ein Zigeuner. Ne? Guck mal, die Locke und so, ne? Das sieht aus wie ein Zigeuner. Und dann packt er die Gitter aus. Und dann, wir haben uns so lachen müssen. Also, das sieht aus wie ein Zigeuner. Guck mal, jetzt hat er noch die Gitter. Ne? So. Und 3 Monate auf der Rote, wenn es dann war. Der Thomas. Ja, wie viele Wochen später war man verheiratet? Ich will jetzt nicht so genau ins Detail gehen, aber 8 Wochen, 9 Wochen später war man verheiratet. Deswegen zeige ich jetzt erstes Bild. Ja, Markus, das ist jetzt gerade nochmal. Das ist unser Hochzeitsbild. Und wir haben dann geheiratet. Ende 99, da habe ich das Hochzeitsbild. Und da war ich richtig, boah, das glücklich, alles gut. Und dass ich so einen lieben Mann krieg, also, das war einfach toll. War einfach toll. Und ich habe ja, hat ja alles gewusst von der Erkrankung. Und ich habe auch immer gesagt, ich habe immer noch Angst, das ist ja normal. Und aber das erste Mal konnte ich auch mit einem Mensch also gut drüber reden. Sachlich, aber auch emotional alles. Das hat einfach gestimmt. Und ja, bis ich dann wieder krank war, bin. Das war 2001. Da habe ich Lungenentzündung gehabt, mal wieder. Und immer später war nicht gewiss, was los ist. Und habe am Hals, nein, da bin ich ins Krankenhaus gekommen, ja. Und dann haben die auch wieder alles auf den Kopf gestellt. Und dann haben die wieder ein Lymphom. Und zwar ist das auch eine Art von Lymphdrüsenkrebs, aber wieder ein anderer. Also ist es der dritte. Also der dritte Krebs in meinem Leben. Es ist nur so, hat er gesagt, man macht da nichts, weil er ja nicht, der ist niedrig bösartig und ist, da macht man nichts. Nur wenn der ausbricht, dann muss man dann handeln. Und haben die mich auch heimgeschickt. Ich habe Operation am Hals gehabt da wieder. Das war aber gutartig, komischerweise. Und war man dann daheim und dann, es war also schlimm. War schlimm. Aber wir haben zusammen gebetet, das ist ja das, wir haben zusammen gebetet, wir haben über Jesus gesprochen und auch, wie es muss so wird, alles, also es war einfach toll, wie man, ich konnte auch immer fragen, Thomas, wer ist, hat alles gewusst und das ist einfach super. Und das ist dann so ein halbes Jahr gegangen, ne? Ja, so ein halbes Jahr. Und dann habe ich wieder einen Infekt gekriegt, wieder Lungenentzündung, musste wieder ins Krankenhaus. Dann war es ausgebrochen. Und zwar innerhalb, das geht ganz schnell, Stunde. Obens noch, ich habe mich hingelegt und ich weiß, dass ich dann, ich bin glaube ich aufgestiegen und bin dann raus zu dir, Thomas, gell? Und habe gesagt, du, ich habe ein komisches Gefühl. Jesus hat zu mir gesagt, ich bin bei dir. Also der hat mir die Gewissheit gegeben, ich bin bei dir. Und da habe ich, einerseits war ich zufrieden, andererseits habe ich gedacht, da ist irgendwas. Und dann, wenn ich sowas so weiß, dann ist irgendwas und dann bin ich. Am nächsten Tag war das dann, wo ich ins Krankenhaus gekommen bin. Tatsächlich. Habe ich dann Nachtschweiß in der Nacht gehabt und dann ist das gekommen. Ganz komisch. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen, in Dürkheim und dort, also wir sind beinahe gestorben. Da war Wasser in den Lungen, die haben das nicht festgestellt. Die haben teilweise wollten sie mir keinen Sauerstoff geben. Also ich war am Sauerstoff, aber da hätte ich sollen zum Computertomographie und dann hat eine Schwester gesagt, ich hätte einen Sauerstoff am Bett, also ich hätte runtergefahren werden müssen und dann hat die gesagt, wir haben jetzt aber keinen Sauerstoff da, gell? Und ja, ich kam mir vor wie so ein Simulant, also als ob das alles gar nicht. Jedenfalls eine Freundin von mir war auch da in der Zeit bei mir mich besuchen. Ich konnte mich nicht mehr waschen. Ich konnte überhaupt nichts mehr machen. Und die hat mich dann gewaschen. Es ist immer schlimmer geworden. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Und dann haben die sich aber überlegt, dass ich jetzt mal gleich auf Ludwigshafen gehe. Also das war auch gut, weil ich weiß nicht, am nächsten Tag hätte ich wahrscheinlich nicht mehr überlebt. Die haben mich auf Ludwigshafen mit dem Rotkreuzwagen und in Ludwigshafen bin ich dann in die Klinik, wo die in die Onkologie zu dem Doktor oben kam. Und da haben sie mich erstmal im Gang stehen lassen, gell? Das war so schlimm. Kein Platz da gehabt. Und wir haben gebetet. Ne? In der Zeit haben wir so viel gebetet. Jedenfalls sind mir dann, ich habe Ängste gehabt. Jesus hat es so gemacht, dass der Thomas Beimesser gekannt hat. Das hat einfach geklappt, dass er mit ins Zimmer gedürft hat. Er ist mit drin geblieben. Weil die haben mir gesagt, dann, dass es ausgebrochen ist, dass es jetzt behandelt werden muss. Wie der Chemo. Also, das ist ja dann die dritte, also damals, 1983, dann die noch im Brustkrebs. Und jetzt, das wäre dann die dritte Chemo. Ich habe gesagt, das halte ich doch gar nicht mehr aus. Ne? Und dann haben sie sich lange überlegt, ob sie mich überhaupt behandeln können. Und haben dann gesagt, sie machen es und sie machen auch eine Stammzellentransplantation. Das heißt, man sammelt eigene Stammzellen aus dem Blut, weil das gefiltert, und die kriegt man dann zurück. Und wir haben im Krankenhaus gelegen. Ich habe überhaupt nichts mehr gekonnt. Der Thomas hat mir den Psalm 23, ich weiß nicht, wie oft hast du denn? Ich habe gesagt, Thomas, sag mal den Psalm, sag mal vor. Bitte sag mal den Psalm 23 wieder vor. Einfach so, gell? Es waren Zeiten, wo der Thomas nicht mehr war, nur noch im Gebet. So, das war dann, also so nah, mit Jesus zusammen zu sein. Das habe ich in der Tiefe ganz stark erlebt, wie es also am schlimmsten war. Bei der ersten Chemo habe ich dann gesagt, ich brauche jetzt ein Beruhigungs-, also was zum Beruhigen, dass ich einfach nicht so angespannt bin. Da habe ich was gekriegt und bin dann ganz locker eigentlich auf die, ja, war eigentlich gut, muss ich schon sagen. Und am ersten Tag komm dann, habe erst noch ein bisschen Angst gehabt und habe dann die Tablette genommen. Und dann habe ich Thomas gesagt, Thomas, Mensch, es klappt. Und wenn ich aber wieder dann Panik kriege und was, Mensch, und wenn ich brechen muss und wann ich es nicht vertrage, was mache ich dann? Und mir gebete, war einfach die Bibel dabei gehabt und einmal geht die Tür auf. Und dann kommt eine Frau rein und es war eine Schwester, eine Afrikanerin, muss also, die war vom Ort. Nonne, ja, es war Nonne, ne? Genau, von irgendeinem Ort. Und die war Seelsorgerin im Krankenhaus. Und die kam da rein, die ist mir vorgekommen wie so ein Engel, strahlt mich an, wir zwei strahlen zurück. Und dann haben wir gleich angefangen zu beten. Wir haben gesagt, wir vertrauen auf Jesus voll. Und dann haben wir angefangen zu beten. Die Frau hat dann hat die angefangen zu singen. Dann haben wir alle, Thomas hat seine Gitarre dabei gehabt. Dann haben wir die Gitarre runter und haben wir dann gesungen und gebetet. Also es war einfach super. Ich bin immer ruhiger, aber immer ruhiger. Die Ärzte, die Schwestern und die Ärzte haben uns schon angesprochen, dass da ist irgendwas anders bei denen, im Zimmer bei deinen zwei. Ist irgendwas anders. Und woher ich die Kraft habe. Und ich hab kein Geheimnis draus gemacht, dass ich an Jesus glaub. Das wissen die drüber. Das wissen die genau. Und ja, dann habe ich die Chemo gut geschafft, die erste. Und da habe ich dann wieder vier gekriegt. Dann musste ich zum Sammeln, diese Stammzelle sammeln. Habe ich gut gesammelt. Habe auch gebetet, dass Jesus mir hilft, dass viel Stammzelle zusammenkommen, weil davon hängt ja dann das Leben ja auch ab. Da habe ich erst mal gesehen, wie das mit Blut, gell? Wie wichtig das ist. Das Blut. Die ganze Kraft, das ganze Leben da drin ist. Ne? Und dann musste ich in die Isolationsstation. Man kriegt dann so eine Hochdosis an Chemo, dass man eigentlich ja wie tot ist. Also man hat kein Immunsystem mehr. Das ist alles weg. Wenn ich dann, ein paar Tage später kriegt man dann so Stammzellen zurück. Wenn man die dann nicht kriegt, wird man sterben, weil man ist ja dann, man hat nichts mehr. Und deswegen, Thomas, Mundschutz, alles immer an und eigene Luft, eigenes Wassersystem, eigenes Isolationsessen. Also total abgeschirmt, zu. Man kann nicht raus, ist klar. Und die Chemo ist so arg, dass man ich weiß nicht, wie viel Kilo ich habe in einer Nacht, wie viel Kilo ich, Thomas, weißt du es noch? Wie viel Kilo ich zugenommen habe, ich habe morgens so ausgesehen. Fünf, ich glaube, es waren mehr. Wasser, ja, Wasser. Und dann konnte ich ein paar Tage, habe ich nur noch so am Bett geguckt, weil ich habe keine Luft mehr gekriegt. Nur noch vorne, weil es alles mit Wasser, alles mit Wasser. Und es hat dann 3 Wochen gedauert. Jedenfalls in der Zeit. Ich konnte nichts mehr machen. Gar nichts mehr. Atmen, ja, atmen konnte ich noch. Aber ganz schwer. Nicht mehr aufsteigen, nicht waschen, nicht reden. Fernsehen gucken ist nichts. Ja, manchmal habe ich so, ach ja, mach den Fernseher an. 5 Minuten zugehört, also nur mit dem Ohr so dabei gewesen. Und dann war es zu anstrengend, Fernsehen zu hören. Es war alles zu anstrengend. Das Einzige, was war, dass der Thomas mir aus der Bibel vorgelesen hat. Und dass ich obens, ich habe mir Predigte aufgenommen auf CD vom Internet. Vom evangelischen Pastor. Vom Winrich Schäffbuch, das ist ein evangelischer Pastor von Stuttgart, von der Hofackerkirche. Und da habe ich mir hunderte von Predigten, hunderte. Und habe die schon zu Hause immer gehört gehabt und die habe ich mal mitgenommen. Und wenn ich überhaupt nichts mehr gekonnt habe, dann habe ich mir gerade die Dinger ins Ohr, diese Ohrhörer, und habe dann die Predigt gehört. Und dann war ich mit Jesus allein. Wir haben uns... Wenn die Predigt rum war, dann habe ich da gelegen, konnte mich nicht bewegen. Aber ich war bei Jesus. Wir haben uns dann unterhalten. Er hat mich gehalten. Und ich war ganz nah bei ihm. Ja, das ist ein ganz tolles Gefühl. Also, so nah bei ihm zu sein, das habe ich nie so gehabt, wenn ich fit bin. Wenn ich so im normalen Leben, so im Alltag und ist das ganz arg, war das ganz arg, ganz stark. Das Tolle war, ich habe auch kleine Boxen dabei gehabt, aus dem Krankenhaus, in der Zeit mit den Chemos, wo auch die anderen Patienten noch in dem anderen Zimmer, da haben die auch dann gehört, die haben dann mithören wollen, die anderen Patientinnen von mir. Und es war oft das Thema. Wir haben uns oft, wir haben mich viel gefragt, die Leute, wieso ich so klar bekomme. Und dann habe ich es erzählt, wie Jesus hilft. Und dass man sich an Jesus wenden kann, dass er hilft, dass er da ist, dass er ihn in den Arm nimmt. Und dass viel Besuch kommt und dann sagen, ach, es wird schon wieder oder Kopf hoch. Und dann habe ich immer gesagt zu meinen Mitpatienten, Patientinnen oft, ne, dass sie sich ruhig hängen lassen können. Dass sie den Kopf nicht hoch. Das brauchen sie nicht. Man darf sich hängen lassen. Und das ist so Befreiung, weil man weiß, man kann sich voll hängen lassen. Und nicht hinten drauf stehen habe, eine Zeit lang. Du darfst nur eine Zeit lang. Dann musst du aber wieder da, ne? Nee, man darf sich hängen lassen. Draufhängen an Jesus. Fest halten. Und dann, das ist einfach der Trost. Der Halt. Ja, es werden sich bestimmt viele fragen, ja, wie geht es jetzt weiter? Es ist jetzt im Moment wieder gut. Aber es ist so, dass es nicht geheilt ist. Also, die haben wir dann nach Untersuchung gemacht und das Knochenmark ist befallen. Ihr werdet euch bestimmt schon gewundert haben, dass ich oft nicht, oder ich gebe nicht gern die Hand. Wegen Übertragung, wegen Infektionsgefahr und soll ich eigentlich nicht machen. Ich muss dann immer was dabei haben, dass ich mich dann Sakrotan oder sowas, wo ich dann, aber man kann es halt einfach nicht vermeiden, ne? Das ist, und im Winter kann ich nicht in den Gottesdienst kommen, darf nicht groß Ansammlung, keine Menschenansammlung, kann also immer nur im Frühjahr, Sommer in den Gottesdienst. Wege Infektionswege, dass ich nicht wieder irgendwie Infekt kriege, Bronchitis oder so. Und das sagen, viele haben mich angesprochen, ja, du bist jetzt gesund. Und ja, da frage ich mich, ist das Wichtigste, dass ich gesund bin? Ich wäre gern, also ich wäre wirklich gern gesund, dass es ganz weg ist. Und ich bin jetzt in Rente, ich bin also ganz daheim, ich würde auch gern wieder arbeiten gehen und alles wäre super. Aber es ist nicht so. Und oft, wenn ich dann zu Leuten gesagt habe, zu Christe, ach zu Christe, dann heißt es, ja, Gott kann Wunder tun. Ja, das kann er. Aber es wäre Wunder, wenn ich geheilt wäre, dort. Klar, er hat schon hunderte von Wunder an mir getan. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig rüberbringe. Wenn jetzt ein Arzt da sitzt oder wenn ein Arzt mal Bericht liest, dann kann er es nicht fassen, dass jemand das überleben kann. Es ist. Wenn mit Zweitkarzinome gibt es oft. Drittkarzinome habe ich noch nicht. Also das dritte Mal Krebs habe ich noch nicht so gekehrt. Und mit dieser Behandlung und diese 80 Bestrahlung oder wie viel ich habe, wie viel Chemos. Und es ist das Wunder, in der Augen sehe ich es von der Ärzte. Und dann, wenn sich das ergibt, dann sage ich auch, wieso das so ist. Ne? Dass Jesus mir geholfen hat. Aber ich sehe es, dass er hat mir nicht gesagt, dass ich gesund wäre. Also das. Und wenn ich das zu den Leuten sage, Jesus hat nichts gesagt, das wollen die Leute nicht hören. Das, ich sage mal, das Allerwichtigste ist, dass er da ist und dass ich mich an ihn wenden kann. Und dass er mich so hält wie da im Krankenhaus. Dass er mich so hält. So in den Händen. Billy Goodman ist der. Und gesagt, er hat Angst vorm Sterben. Oh, da habe ich gedacht, Mensch, ich hätte am liebsten aufgeregt. Ich hab's auch. Ganz schön. Weil ich weiß, was es heißt, zu leiden und keine Luft zu kriegen, da zu liegen. Da habe ich furchtbare Angst davor. Jesus schenkt mir aber das heute, das jetzt, dass ich das so genießen kann, dass ich glücklicher bin, wie ich gesund nie war. Nie war. Und zufrieden bin. Und also einen ganz, ganz großen Humor habe. Also ich denke, ich habe sowieso den tollsten Humor. Wir sind ständig im... Der Thomas und ich streiten uns also ständig, weil er tolleren Humor hat. es ist wirklich so. Also ich kann schon viel lachen und habe ganz viele Hobbys, wo Jesus mir ständig Sachen schenkt und wo ich dann für ihn auch da sein darf. Dass ich jetzt die Homepage machen darf, das fand ich so schön. Und habe auch eine eigene Homepage, wo mich viel kranke Leute auch schreiben, wo ich da ja auch auf die Krankheit eingehe. Und die schreiben mich dann auch. Und dann, ich war jeden Tag, kriege ich Zuschriften. Und da merke ich, dass er mich aussetzt und dass ich weitergeben kann. Und habe auch Leute schon angerufen. Oder wo mich anrufen. Viele Frauen, wo ich Kontakt habe. Noch vom Krankenhaus, aber auch ganz Fremde. Und habe auch Efra, die ist jetzt, hat das Gleiche wie ich, die hat jetzt wieder einen Rückfall. Und die hat mich und schreibt mich an, ich soll für sie beten, sie kann nicht. Und sie hat eine gläubige Schwägerin in Amerika, wo auch für sie betet. Und da merke ich, dass Gott mich da braucht. Also, dass es nicht so ohne sinnlos war, alles. Dass ich doch was weitergeben darf von ihm, dass es nicht so ohne war. Und also man sieht ja nicht so, oh, wenn man mich also so jetzt sieht, ihr wundert euch bestimmt, dass ich im Gottesdienst oft sitzen bleibe, dann kann ich nicht aufsteigen und mitsingen, weil es so viel Kraft kostet. Ich habe die Luft einfach nicht und ich bin dann oft sehr, sehr schwach. Das Herz ist geschädigt und alles. Ich muss mich ganz, ganz viel ausruhen. Und wenn man bedenkt, jetzt mit 40 Jahren, also schon in Vollrente, und das bin ich jetzt schon über 2 Jahre in Vollrente. Und das ist schon arg, ne? Das ist. Aber ich kriege Sachen geschenkt, wo ich machen kann. Hab Freude am Internet. Hab Freude jetzt am Fotografieren, wo ich dann Bilder machen darf und darf sie verschenken. Sachen, wo ja, und dass ich in der Gemeinde eingesetzt werden kann, trotzdem, dass ich so, ja, ich kann nicht groß helfen oder, wie will ich sagen, jetzt im Straßeneinsatz dabei sein, das wäre mir ja alles zu anstrengend. Alles, was außerhalb jetzt von wo ich mich, bei der Homepage kann ich mich immer ausruhen und kann dann wieder in der Kommune, immer so ein bisschen, dann kann ich das ideal machen. Und das freut mich, dass er mich da gebraucht. Und dann kann ich das auch, ich nehme das so, wie er mir es gibt. Und er hat mir ein schönes Geschenk gemacht, er hat mir den Thomas geschenkt. Das. Dann hat mir die Liebe geschenkt. So viel Liebe habe ich noch nie. Das habe ich gar nicht verdient. Von Jesus so geliebt zu werden. Und dann einen Mann, der Thomas zu kriegen, der Jesus so arg liebt. So wie ich auch. Und wir zusammen als Ehepaar. Das sind ja viele neidisch drauf. Das ja. Und das hätte man nie gedacht. Dass es lebe, wie ich mich damals dann getrennt gehabt habe und bin dann allein weitergegangen und wie alles gut war, ist die Ängste besser sind, aber nicht weg sind und ich auch nicht gesund bin, leider nicht, aber das ist ja nicht das Wichtigste im Leben. Und ich denke, es hat bestimmt was zu sagen, wenn ich das sage, weil ich denke, dass ich da schon gut mitreden kann, dass das nicht das Wichtigste ist. Immer wieder hier im Krankenhaus. Das Wichtigste ist die Gesundheit. Das Wichtigste. Aber ich habe es mehrmals erlebt, dass er einem gerade weggerissen wird. Und nicht von einem Tag auf den anderen, sondern von einer Stunde auf die andere. Von einer Stunde. Sieht ganz anders aus. Und wenn einem dann jemand das wegnimmt, was das Wichtigste ist, ja, dann ist er nur noch ein schwarzes Loch dort. Ist er nichts mehr da? Das Wichtigste ist Jesus, dass er da ist. Der kann ja passieren, dann was will. Es heißt nicht, dass einem dann super geht, dass alles wunderbar ist und man hat keine Angst. Und das stimmt ja nicht. Das stimmt nicht. Aber er ist da. Da kann man sich richtig festkrallen und sich ausweinen. Da wird man kalt. Das ist das Wichtigste. Nur ich habe ein bisschen länger gebraucht. Ich habe das alles mitgemacht und dann erst zu Jesus gefunden. Hätte ich nur früher schon, das sage ich mir immer, hätte ich nur früher schon wie alles, es ist doch so schon ein super Leben mit ihm. Es ist doch einfach ein super, warum greift man da nicht noch? Ne? Und es ist schäfer die Leute, die Kleider noch greifen. Oder die Kinder, die Jugendlichen, die Kinder, wo die Eltern, wo so erzogen werden, wo einfach das mitkriegen, die Eltern lieben Jesus und lernen dann Jesus kennen und nehmen an, und das ist einfach super. Ne? Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, aber es ist gut. Es ist gut. Aber. Ja. Also ich kann euch nur sagen, Lust euch in den Arm nehmen von Jesus, so wie ich es auch gemacht habe. Darf ich gerade noch was lesen? Ich habe nämlich noch was. Und zwar Psalm 116. Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Er neigt sein Ohr zu mir, darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Es trifft also jetzt genau auf mich zu, deswegen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief an den Namen des Herrn, ach Herr, errette mich. Der Herr ist gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Amen.
Dankeschön, Christine. Ich habe die ganze Zeit an diese Bibelstelle gedacht. Ich habe es nicht gefunden. Aber es heißt, dass Gott uns tröstet in diesen schwierigen Zeiten, durch die durchgehen, damit wir die mit dem Trost trösten können, den wir erfahren haben. Und ich weiß nicht, irgendwo im Korinther, ich habe es aber nicht gefunden. Danke, Christine, dass du das gemacht hast heute. Ich glaube wirklich, Worte des Trostes. Christine hat ein paar ganz wichtige Dinge gesagt. Das Wichtigste ist nicht Gesundheit. Eben, das Wichtigste ist, dass Jesus da ist. Das ist eine Tatsache, Jesus ist da. Die Frage ist, in welcher Beziehung bist du oder sind sie mit Jesus? Ich möchte einfach wieder eine Einladung aussprechen. Wenn irgendjemand da ist, der es noch nicht persönlich angenommen hat, ist das größte Wunder, was je passiert ist. Ist, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus, um unsere Schuld, ihre Schuld, meine Schuld auf sich zu nehmen, ans Kreuz zu tragen, damit wir Vergebung haben können und diese Schuld weggetan sein kann, damit wir in Beziehung mit Gott leben können. Gott, der bei uns ist, Gott, der uns tröstet, Gott, der stärker ist als Krankheit und Tod. Ich möchte die Einladung aussprechen, wenn jemand da ist, der es noch nie persönlich gemacht hat. Es ist nur ein einfaches Gebet, wo sie oder du das Knie vor Gott beugst und sagst, Jesus, ich bekenne es, dass ich nicht perfekt gelebt habe. Und ich bekenne es, dass ich dich brauche. Und ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz bezahlt hast, für meine persönliche Schuld. Und ich möchte es für mich persönlich in Anspruch nehmen. Und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Ich möchte mein Leben ab jetzt für dich leben und mit dir leben. Veränder du mich, wie du mich haben willst. Einfaches Gebet. Ich möchte dich einladen. Wer beten möchte, beten wir gemeinsam. Ich bete dieses Gebet nochmal vor und beten Sie im Herzen mit. Beten Sie mit, wenn Sie eine Beziehung mit Gott anfangen wollen heute. Und Sie wissen in Ihrem Herzen, dass Sie es noch nicht haben. Jesus, ich danke dir, dass du durch Christine zu mir gesprochen hast heute Abend. Ich danke dir, dass du existierst und Jesus, ich bekenne dir, dass ich schuldig bin, dass ich nicht perfekt gelebt habe. Aber Jesus, ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld am Kreuz bezahlt hast. Und ich möchte es jetzt, heute Abend, persönlich für mich in Anspruch nehmen. Herr Jesus, komm in mein Herz, in mein Leben als mein persönlicher Retter und mein persönlicher Herr. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich möchte ab heute in Gemeinschaft mit dir leben und dir nachfolgen. Begleite mich und verändere du mich so, wie du mich haben willst.